Ich bete mit uns am Anfang, ja? Herr, sprich du ein Wort, so wird meine Seele, so wird unsere Seele gesund. Das bitten wir dich, Herr, dass du uns neu dein Wort aufschließt, ein offenes Herz dafür gibst. Amen. Ich grüße alle Maskierten und alle Unmaskierten. Schön, dass ihr hier drinnen seid und dass ihr auch draußen seid. Es ist ja schon immer ein bisschen ungewohnt, sich so immer wieder aufeinander einzulassen. Aber es geht uns ja recht gut in Deutschland. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das bei aller Maskierung immer wieder auch uns bewusst machen und dankbar sind, dass es uns so gehen darf. So kleine Einschränkungen haben, an die wollen wir uns auch halten. Ich habe heute in der Vorbereitung, Otto hat versucht, mich ein paar Mal zu erreichen. Das war die Woche gar nicht so ganz einfach. Ich wusste, dass Otto sich in der Regel an die Predigtordnung hält. Und da war ich dann ganz entspannt, dachte ich, ich klinke mich da auch ein mit dem Predigttext, der heute vorgegeben ist. Und von daher waren die Absprachen jetzt nicht so sehr nötig. Der Predigttext ist aus Lukas 5, der Fischzug des Petrus, eine abgefischte Geschichte. Ich kenne ja die meisten von uns, schon viele von uns auf jeden Fall. Auf die möchte ich ein bisschen eingehen. Hört man mich? Oder muss ich das noch ein bisschen höher? Diese Geschichte, ich will der Geschichte mal so diesen Aspekt geben, so wenn jemand vom Bewunderer zum Nachfolger wird, wie das geschieht. Man kann Jesus bewundern, man kann auch in seiner Nähe sein und auch so manches miterleben. Und dann gibt es so einen Aspekt, wie man dann auch zu einem Nachfolger wird. Und wie sowas geschieht, das ist ja nicht ganz... Da gibt die Bibel uns eine tolle Geschichte mit der Geschichte von Petrus. Der geht eine andere Geschichte voraus, nämlich die... Manchmal denkt man, das war die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte. Das war aber nicht so. Petrus hatte eine Begegnung mit Jesus, da war seine Schwiegermutter krank. Die hatte hohes Fieber und das passierte in Kapernaum, eine Stadt am See Genezareth, in der Simon lebte. Simon Petrus, wie er dann später Petrus heißt. Der lebte dort und war Fischer. Und seine Schwiegermutter war krank. Jesus lebte auch da in Kapernaum und heilte viele Leute, predigte und hatte einen großen Zulauf. Da waren Menschen, die ihn hören wollten. Und die haben nicht nur gehört, sondern die haben auch gesehen, was da passiert. Da hat Jesus Wunder getan. Wir wünschten uns das ja auch manchmal so. Wenn denn mal ein Wunder passieren würde, dann könnte ich besser glauben. Wenn ich dabei gewesen wäre, dann wäre es für mich ein bisschen einfacher gewesen. Würde es einfacher werden mit dem Glauben. Das mit dem Glauben in unserem Leben ist ja auch so eine Sache, die beißt sich manchmal mit unseren täglichen Erfahrungen. Und um diese Geschichten geht's heute, um diese Situation in unserem Leben. Ich lese mal aus dem Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, wer das mitlesen will. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth. Also da drängten sich die Menschen, um das Wort Gottes zu hören. Ist schon faszinierend. Bei uns ist jetzt noch kein Gedränge hier, zwangsläufig. Kommt hoffentlich auch wieder. Schön, dass ein paar draußen sein können. Und da sah Jesus zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer, die waren aber ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, da fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, da fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wir kennen die Bergpredigt. Von der Seepredigt ist uns jetzt nichts überliefert. Es war ja hier eine Seepredigt. Am See Genezareth, am Ufer, Jesus wird von den Leuten förmlich bedrängt und er weiß gar nicht, wie er sich retten soll davor. Und dann sieht er diese Fischer und die Fischerboote und steigt in eins der Boote und fragt den Simon, dem diese Fischerei gehörte: Fahr ein bisschen raus, dass ich ein bisschen Abstand kriege und besser zu den Leuten sprechen kann. Und die wuschen ihre Netze, so heißt es hier. Wie wir aus der Geschichte mitkriegen, wuschen sie ihre Netze von viel Schmutz, Seetang, Kleinkram, nur nicht von Fischen. In dieser Situation sagt Simon: Ja, hält das Boot so auf Abstand, muss man sich so ein bisschen vorstellen. Und Jesus predigt, lehrt die Leute. Was da predigt, wissen wir nicht genau. Ich gehe mal davon aus, dass es Themen waren, wie wir sie aus der Bergpredigt können. Das geht da los mit den Seligpreisungen. Selig sind die geistlich Armen sind. Selig sind die Friedenstiften. Selig sind die Barmherzigen. Selig sind die Leidtragen. Selig sind die hungert und durstet nach der Gerechtigkeit. Jesus wird vielleicht über die Feindesliebe gesprochen haben. Über die Vergeltung. Über den Sorgengeist. Das waren also seine Themen. Über unsere Gedankenwelt, über den Ehebruch, wie wir mit anderen umgehen. Da gibt die Bibel ja eine ganze Menge her. Und wenn wir die Evangelien so durchgucken, wovon Jesus geredet hat, das wird da Teil davon gewesen sein, von dieser Predigt. Vielleicht wird er über Gleichnisse gesprochen haben. Wir kennen das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, vom vierfachen Ackerfeld, vom Reich Gottes, das zu finden ist, von der Perle und des Kaufmanns, der die Perle findet, oder von dem Schatz im Acker, die Geschichte vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen Schaf, wo uns das Reich Gottes näher gebracht wird, wo das Reich Gottes so ganz anders ist als das Reich dieser Welt, wo diese Geschichten so ganz anders sind als unsere täglichen Erfahrungen, wo sie uns herausfordern. Und das erzählt Jesus so. Und Petrus sitzt dabei, hält das Boot auf Abstand, vielleicht macht er weiter an einem Netz und repariert es. Ob er wirklich so ein aktiver Zuhörer war, glaube ich jetzt nicht. Der hatte ja diese Erfahrung mit der Schwiegermutter, war schön und gut, toll, der Mann, der kann was, der hat was drauf und muss letztendlich zwangsläufig zuhören, weil er ist ja seiner Arbeit nachgegangen. Man kann ja nicht die ganze Zeit vom Wort Gottes leben. Also ist ja schön und gut, aber man muss ja auch was Handfestes tun. Man muss ja seinen Alltag irgendwie auch rumbringen. Und das war die Erfahrung des Petrus. Handfest, bodenständig, mit zwei Füßen im Leben. Von daher hört er sich das an, kriegt das so mit. Ist vielleicht auch innerlich angesprochen und berührt. Und als Jesus aufhört zu predigen, da sagt er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Also Petrus hat ja nicht darüber lamentiert, dass er nichts gefangen hatte. Das ist interessant, der sagt nicht, boah, sondern er war da, hatte so den Frust des Alltags, leere Netze. Und er jammert da nicht. Aber Jesus sieht das, erkennt das und sagt, fahr noch mal raus. Da, wo es tief ist, werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortet, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben keinen Fisch gefischt. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Also man muss sich den Dialog so ein bisschen vorstellen. Du verstehst was von Theologie und vom Umgang mit den Menschen. Bist ja auch ein Zimmermann, davon verstehst du bestimmt auch was. Und ich verstehe was vom Fischen. Ich habe schon eine Ahnung. Ich bin hier schon Jahre dabei. Mein Vater war hier schon Fischer. Ich bin als kleiner Junge schon mit und ich bin Fischer. Ich weiß, wie das hier geht. Ich kenne diese Gewässer, dass man tagsüber hier nicht fischen geht. Das ist oben zu warm, da gehen die Fische ins Tiefe. Er hat auch Anstand, dieser Simon. Und diskutiert da nicht mit Jesus, aber das sind so Gedanken, die er sich sicher wohl gemacht hat. Müssen wir uns auch ein bisschen reindenken in diese Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast, in deinem kleinen Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch Situationen leerer Netze kennst, von Mühe, die sich nicht lohnt, von Arbeit, wo nichts bei rumkommt, wo du in etwas investierst, wo es kein Return on Invest gibt. Die Erfahrung leerer Netze. Die Erfahrung von Misserfolg. Die Erfahrung, auch in eine Beziehung investiert zu haben und es kommt nichts zurück. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem alten Bekannten, Familienvater, macht Missionsarbeit, hat viel hinter sich gelassen, rief mich an, ich weiß nicht mehr weiter, mit unserem Sohn, sitzt nur am Gamen, konsumiert, am Kiffen, was ist zu tun, Abby? Also, da würde ich nicht sagen, wir haben ja im neuen Land, kennen ja die Biografien, wo es einen Knick gibt. Aber das sind Eltern, die haben sich investiert, die haben vieles ganz bewusst sich vor etwas entschieden, in Familie investiert. Leeres Netz. Ich weiß nicht, wie dein Beziehungsnetz in deiner Ehe aussieht. Hast du das Gefühl, da ist was drin? Wie das Beziehungsnetz in deiner Familie aussieht? Hast du das Gefühl, da ist was drin? Oder hast du das Gefühl, leer? Leere Netze. Ich glaube, wir kennen das alle. Auch bei der Arbeit. Du investierst und machst, kommt nichts bei rum, kriegst nicht die Anerkennung, wirst übersehen. Und wir sind alle Menschen, die aus Erfahrung lernen. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dies und jenes zu tun und jenes zu lassen. Wir wissen aus Erfahrung, was man tut und was man nicht tut. Wir sind ja nicht blöd. Und das gilt auch, da ist es wichtig, dass wir nicht unbelehrbar sind. Es ist wichtig, dass wir Erfahrungen machen und aus Erfahrungen lernen. Und Petrus hat die Erfahrung gemacht, dass man am Tag nicht fischen geht, das bringt nichts. Und hier sagt Jesus, geht hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort. Wir haben dieses Jahr diese Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt sich unser Leben. Ja, meine Erfahrung sagt mir nein und der Herr sagt, mach. Werf mal die Netze aus, gegen deine Erfahrung. Vielleicht hat Petrus das gesagt auf dein Wort hin, damit er sagt, ich kann ja nicht meinen gesunden Fischerverstand abgeben. Was denken denn meine Kollegen? Deshalb schiebt er die Verantwortung weiter auf dein Wort hin. Könnte so sein. Es könnte sein, dass er denkt, auf dein Wort hin, ja, ich merke, da ist etwas dran an dem, was du sagst. Ich selber glaube das noch nicht so richtig, aber ich möchte es wagen. Und ich riskiere das mal auf dein Wort hin. Wann hast du das letzte Mal auf sein Wort hin gehandelt? Nicht vergolten, wo du merkst, da musst ich mal dagegen halten. Wo hast du Frieden gestiftet? Auf sein Wort hin. Wo hast du auf etwas verzichtet? Auf sein Wort hin. Ob das immer mit Erfolg gekrönt ist, ich weiß es nicht. Manchmal auch nicht. Das ist kein Automatismus in der Bibel. Gott verheißt etwas und es passiert. Er verheißt etwas, aber ob es dann passiert? Sonst wäre das ja eine ganz simple Geschichte. Ist es aber nicht. Ist komplexer. Fische fängt man wo? Im Wald. Auf der Weide. Fische fängt man im Wasser. Also, da muss man schon die Netze auswerfen, und zwar da, wo Jesus das sagt. Da muss man sich schon auch bewegen. In die richtige Richtung. Und da geht Simon los und wirft die Netze aus, auf sein Wort hin. Und macht den Fang seines Lebens. Macht den Fang seines Lebens. Muss die Gefährten herbeiwinken, weil die Netze reißen. Die Boote sinken fast ab, verteilen die Fische. Sie kamen, füllten beide Boote voll, dass sie fast sanken. Simon hätte einen Freudentanz machen können. Dann wäre das Boot wahrscheinlich gekentert. Super. Ich habe geglaubt, es hat funktioniert. Interessant ist diese Reaktion, die er hat. Und als Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist so ein Moment der Selbsterkenntnis, den er hier hat. Ein Moment, wo ihm merkt, wie er tickt und wie Jesus tickt, und obwohl er die Netze ausgeworfen hat, wird er damit konfrontiert, auch mit seiner, mit dieser zweifelnden Seite, mit dieser Seite, ich weiß es eigentlich doch besser. Und dieser Moment der Selbsterkenntnis, der ist für ihn, sagt, wir beide, Jesus, wir passen eigentlich nicht so richtig zusammen. Vielleicht kennst du das auch, erkennst du das, hast du auch solche Momente in deinem Leben, wo du merkst, so wie Jesus ist und wie ich bin, passt nicht zusammen. Weil du merkst, wie sehr du von was anderem geprägt bist. Und da gilt dieses Wort, aus Gnade seid ihr selig geworden, was wir gehört haben am Anfang. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wir sind aus Gnade selig geworden. Nicht, weil wir so toll glauben. Nicht, weil wir so vertrauensvoll sind. Nicht, weil wir dies und das gemacht haben in unserem Leben. Sondern weil Gott uns barmherzig ansieht. Aus Gnade. Denn wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und in dieser Gnade begegnet Jesus dem Simon. Und er sagt, fürchte dich nicht. Er spricht ihm diese Gnade zu. Von nun an wirst du Menschen fangen. Ich hatte kürzlich ein Interview gehört von Jürgen Klopp. Liverpool. Faszinierender Mensch. Also mich hat das sehr bewegt. Ein Abriss über sein Leben. Eine Reportage über ihn. Da wurde ihm, er ist ja auch so ein Sympathieträger irgendwie. Und da wurde ihm gesagt, ja, Sie sind ja auch irgendwie so ein Menschenfänger. Er hatte auch so was Unwiderstehliches, wo man merkt, dem fallen die Herzen irgendwie zu. Ich weiß nicht genau, was das ist. Viele Menschen mögen ihn, weil er authentisch ist, weil er klar ist, weil er Dinge beim Namen nennt, weil er ein Profil hat. Er ist übrigens auch Christ. Ist auch mit seiner Großmutter in die Kirche gegangen. Im Schwarzwald. Hat sich auch mal gefragt, wenn die Großmutter geschlafen hat im Gottesdienst, dann sagt sie, warum darf die schlafen und ich nicht? Interessant. Aber das hat ihn auch geprägt. Es hat ihm einen Werthintergrund gegeben. Er sagte, ich bin kein Menschenfänger. Das hört sich so nach Bauernfängerei an. Und Jesus will keine Bauernfänger, keine Menschenfänger, um irgendjemand in Bann zu ziehen. Sondern Menschenfänger um Jesu Willen bedeutet, Menschen in Gottes Nähe einzuladen. Petrus hatte einen Beruf, Fischer. Und hier bekommt er eine Berufung. Hast du deine Berufung schon entdeckt? Das bedeutet nicht unbedingt, dass du einen neuen Beruf lernen musst. Kann sein. Wir machen im neuen Land ja Powercheck, Berufsfindungsseminare, den richtigen Beruf zu entdecken. Den richtigen Beruf zu finden, der zu mir passt, das ist wichtig. Aber was noch viel wichtig ist, dass du deine Berufung entdeckst und dass du deiner Berufung Raum gibst. Beruf ist das, was du machst. Beruf ist die Tätigkeit, die du machst. Berufung ist, wie du das machst. Ich sag's nochmal. Beruf ist, was du machst. Berufung ist, wie du das machst. Und du hast in jedem Beruf mit Menschen zu tun. Bist du ein Kollege, auf den man sich verlassen kann? Bist du ein Kollege, der zuhört? Bist du ein Vorgesetzter, der hinhört oder der nur den Profit sieht? Berufung leben, Menschenfischer sein. Das kannst du an jedem Platz. Und da brauchst du keine Theologie studiert haben. Menschenfischer sein in deiner Familie. Vielleicht bei deinen Enkeln. Hast du Zeit für die? Oder bist du immer zu beschäftigt für die? Betest du für die? Menschenfischer sein. Nicht manipulieren. Da sein. Zuhören. Zeit haben. Das ist die Berufung, die wir alle haben. Uns hier in der Gemeinde, für uns im neuen Land, unsere Gäste. Spürst du deine Berufung? Das Tolle ist, Gott benutzt krumme Geschichten, um aus Menschen mit krummen Geschichten Hoffnungsträger zu machen, weil die manches anders nachvollziehen können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir im neuen Land viele Hoffnungsträger haben. Ich könnte die Arbeit in der Szene gar nicht so machen. Da bin ich viel zu bürgerlich aufgewachsen. Jeder hat seinen Platz. Und Gott benutzt das, was uns vielleicht verletzt hat. Da macht er uns sensibel für andere Menschen. So ist Gott. Der schreibt auf krummen Linien gerade. Der schreibt auch in deinen Lebensbrüchen und Umbrüchen und Zerbrüchen. Da kann er was Gutes draus machen, wenn du es ihm gibst. Ich war die letzten Wochen damit beschäftigt, die Wohnung meines Vaters aufzulösen. Der ist in der Corona-Krise ins Altenheim gekommen und wird jetzt da nicht mehr in seine Wohnung zurückgehen. Ich soll euch grüßen von ihm. Ich habe ihn heute Morgen kontaktiert kurz. Und da Wohnung auflösen ist auch Familiengeschichte aufarbeiten. Nochmal in die Biografie der Eltern eintauchen. Das ist schon spannend, was man da so entdeckt an Korrespondenz, auch an Lebenskrisen, wie die Eltern damit umgegangen sind. Spannend. Da habe ich auch gemerkt, auf sein Wort hin, das Netz auswerfen. Und auch Dinge, die meine Eltern erfahren haben, da hätte man bitter werden können. Da hätte man Haken dran machen können bei manchen Sachen. Aber auf sein Wort hin sind sie dran geblieben. Und das hat ihr Leben reich gemacht. Das kann man am Ende eines Lebens dann beurteilen. So wie der Psalmist, Psalm 73, der angefochten ist über die Erfahrung seines Alltags, dass es Menschen so gut geht, die überhaupt nicht nach Gott fragen. Aber dennoch bleibe ich fest an dir, denn du hältst mich an deiner Hand. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Von einem Bewunderer zu einem Nachfolger werden. Was ist ein Nachfolger, ein Jünger? Im Portugiesischen sind Jünger Discipulus. Im Englischen Disciple. Discipleship ist Jüngerschaft. Da steckt das Wort Disziplin drin. In der Jüngerschaft sein bedeutet nicht mehr über sich selbst zu bestimmen, sondern einen Bestimmer zu haben, einen Herrn, einen Meister, von dem man lernt. Und ich glaube, dass das für unser Leben wichtig ist, wenn wir Nachfolger werden wollen. Und Jesus ruft uns in seine Nachfolge. Er will nicht Bewunderer. Er will Menschen, die ihm vom ganzen Herzen nachfolgen. In dieser Gemeinde. Die nach ihm fragen. Die ihn Herrn sein lassen. Das passt ja nicht so sehr in unser demokratisches Verständnis. Basisdemokratisch. Es ist gut, dass wir das alles haben, versteht ihr? Aber in unserem Leben mit Gott, das ist nicht basisdemokratisch. Da gibt es einen Herrn, der etwas von uns will und der uns herausfordert. Mit dem kann man, natürlich kannst du mit Gott Dinge aushandeln, aber darf er die Autorität sein in deinem Leben? Wir haben im Neuen Land ein Mitarbeiterpapier, das fängt damit an, der Mitarbeiter, Jesus Christus ist sein Herr. Das ist ein Herrschaftswechsel. Wer hat in deinem Leben das Sagen? Wenn Gott das Sagen hat, dann ist es wichtig, dass du seinem Wort Raum gibst, immer wieder neu. Dass du auf sein Wort hörst und auf sein Wort immer wieder neu die Netze auswirfst. Ich brauche das immer wieder neu. Und ich merke, im Zusammenleben mit meinen Kollegen, mit den Gästen, dass ich, kann ich es mit Paulus sagen, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Ich bin auf dem Weg. Ich bin noch nicht angekommen. Ich bin einer, der auf dem Weg ist, der Jesus nachfolgen will und der Jesus dringend nötig hat. Der Vergebung braucht, immer wieder neu, der schuldig wird. Und ich brauche diesen Herrn, dessen Gnade. Und der wende ich mich immer wieder neu zu und dazu muss ich sein Wort hören, weil ich sonst an mir selbst verzagen würde. Und das wünsche ich uns, dass wir Nachfolger werden, dass wir seiner Gnade Raum geben in unserem Leben, dass wir uns inspirieren lassen und dass wir Menschen werden, die gehorsam werden, gehorsam sind. Gehorsam, das hat was zu tun mit Zuhören, Hinhören, dazugehören. Das ist was Schönes, dazuzugehören, zu Jesus. Zu Jesus dazugehören, auf ihn hören, ihm Raum geben. Darum soll es gehen. Dazu lädt er ein, weil er letztendlich unser Leben reich machen will und uns immer wieder Erfahrung gibt, wo die Netze voll werden. Nicht jeden Tag, aber es gibt sie immer wieder, diese Momente, wo wir auf sein Wort Erfahrungen machen dürfen und merken, da war er da, da hat er sich zu mir gestellt. Das wünsche ich uns. Amen.